Vor zwei Wochen war im vorgeschlagenen Predigttext die 10 Gebote und ich war eingeladen zur Predigt in unserer Tochtergemeinde in Buchen im Odenwald und da habe ich mal gefragt, wie hältst du es mit den 10 Geboten, welche kennst du denn? Ja, das ist ja mal eine Frage. Und dann habe ich angefangen mitzuzählen, wie viele sind bekannt und dann kam das schon fast vor wie so eine Falle vielleicht auch, weil man ja doch nicht alle kennt und einige wenige sind den meisten Menschen in Erinnerung. Und ja, wie hältst du es mit den 10 Geboten? Da war es dann gleich auch bei mir, dass ich mitteilen musste, dass ich da immer so eine etwas peinliche Erinnerung habe. Denn in den Gottesdiensten wird ja selten über die 10 Gebote gepredigt. Ich erinnere mich, wo sie einmal vorkamen, da war ich Besucher in der evangelischen Kirche in meinem Heimatdorf. Ich wohne in einem kleinen Dorf, das zur Stadt Weinsberg dazugehört. Und es war Konfirmation. Und der Pfarrer hatte bei der Konfirmation die Angewohnheit, dass er dort in dem Gottesdienst die Konfirmanden befragte. Irgendwelche Sachen, die sie in den zwei Jahren gelernt haben. Nun war Maria da. Maria wohnte bei ihrem Vater, was ja eigentlich normal ist. Die Mutter wohnte aber nicht dort, sondern die Lebensabschnittsgefährtin des Vaters. Und Maria war dort immer zu Hause, war also als Konfirmandin da und der Pfarrer fragte sie, Maria, wie heißt das 6. Gebot? Und Maria stand auf und sagte in der Kirche, du sollst nicht Ehe brechen. Und es war ein großes Schweigen da. Ist das das, was uns mit den 10 Geboten umgibt, umhüllt? Und ähnlich die Situation, die uns heute als Predigttext zugemutet wird, eine Begegnung, als Jesus gefragt wurde. Und da geht es eben auch um dieses Gebot und es ist mehr als eine Betrachtung über moralische Basic-Themen. Es sind 3 aufeinanderfolgende Teile, die heute uns zugemutet werden. Und da ist das nur ein Teil davon. Und es ist genauso nicht nur im Markus-Evangelium erwähnt, sondern auch bei Matthäus. Ich möchte mit euch eintauchen in den Text. Ich möchte eintauchen in das Erleben des Textes, der Aussagen, der Dichte, der Aneinanderreihung der Ereignisse und schauen, Gott, was möchtest du uns heute damit sagen? Mehr als moralische Aspekte. Frage oder Falle? Der Text steht in Markus 10, Verse 2 bis 16 und jetzt könntest du es gerne einblenden. Wo muss ich das machen? Es dauert was, ja, okay, ich hätte dich nicht unterbrechen sollen vorhin. Aber ich wollte euch abholen mit dem hier, bevor ihr alles mitlest. Ich lese den Text auch vor und jetzt ist er da, super. Der erste Teil. Und es fängt an, ich nehme euch hellgrau noch da vorne weg, die Situation. Denn im Grunde genommen hat Jesus ganz viel gepredigt und weil die Menschen mal wieder dazwischen quatschten, wissen wir gar nicht, worüber er gepredigt hat. Ist halt so. Aber das Ereignis. Wieder strömte das Volk in Scharen zu Jesus und wieder lehrte er sie nach seiner Gewohnheit. Da kommen Pharisäer mit einer Frage zu ihm, um ihm eine Falle zu stellen und fragten ihn, ob es einem Ehemann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu trennen. Er aber antwortete ihnen, was hat Mose euch vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und sie aus der Ehe zu entlassen. Darauf antwortete Jesus ihnen, wegen eurer Hartherzigkeit hat er euch dieses Gesetz geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an schuf Gott sie männlich und weiblich. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich seiner Frau anschließen, und die beiden werden eins werden. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Was also nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht zerstören. Zu Hause befragten ihn seine Jünger nochmals betreffs dieser Sache und er erklärte ihnen, wer auch immer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, der begeht einen Ehebruch, ihr und Gott gegenüber. Und wenn sie ihren Mann verlässt und einen anderen heiratet, dann bricht sie die Ehe. Dann brachte man kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das bemerkte, war er entrüstet und sagte zu ihnen: Lasst die kleinen Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen so beschaffen wie sie ist das Königreich Gottes da. Ich sage euch, wer das Königreich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, kann sicher nicht in dasselbe hereinkommen. Darauf schloss Jesus die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Frage oder Falle? Du bist herausgefordert zu einer ehrlichen Standortbestimmung. Und ja, Fragen ist erlaubt. Fragen ist gut. Man soll ja nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch irgendwo Täter. Und um das zu tun, das auszuleben, gehört es sich auch, die ein oder andere Rückfrage zu stellen. Doch in diesem Text, in diesem Bericht, passt die Frage, die gestellt wird? Ist das Thema für die, die die Frage stellen, wirklich unklar? Manche Fragen sind Fallen. Das ist dir vielleicht schon so gegangen, mir in meinem Leben auch. Da hat man das Gefühl, hier wird man etwas gefragt, was gar keine Frage ist. Hier will mich jemand aufs Glatteis führen. Hier will jemand mir irgendetwas Böses. Und ähnlich in dieser Frage. Es ist eine sogenannte geschlossene Frage, eine Frage, auf die man eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten kann. Jesus durchbricht diese Vorgabe. Jesus stellt sich dem Thema. Jesus gibt eine Neuorientierung und einen anderen Bezug, eine andere Grundlage. Und ja, Jesus kommt und stellt eine Gegenfrage. Also wer Fragen stellt, muss auch damit rechnen, auch wenn du Fragen stellst an Jesus, dass er dir vielleicht auch einmal eine Gegenfrage stellt. Und die Gegenfrage zeigt, dass die Pharisäer die richtige Antwort anscheinend kennen. Warum fragen sie ihn dann? Und Jesus fragt nach dem Gebot von Mose. Was hat Mose euch geboten, bevor er auf die ursprüngliche Ordnung Gottes kommt? Interessant, dass die Pharisäer auf diese Frage eben nicht von den 10 Geboten, die ich vorhin erwähnte, antworten, du sollst nicht Ehe brechen, sondern gleich mit der Ausnahme, die Mose im Gesetz da irgendwo erlaubt hat. Jesus lässt sich auf ihre Antwort, auf ihren Beweggrund ein, bevor er seine Orientierung nennt. Das wirst du auch immer erleben. Du hast vielleicht die ein oder andere Frage. Ja, vielleicht, wenn es wie eine Falle ist, wie eine Scheinfrage, weil dich irgendetwas bewegt, du kannst das Jesus nennen und bringen und er wird dir antworten. Aber es kann sein, dass er auch antwortet mit einer Gegenfrage oder mit einer Veränderung der Perspektive. Das ist ja auch oft in seelsorgerlicher Arbeit, wenn man mit traumatisierten Menschen arbeitet, dass es verschiedene Stufen gibt und eins davon ist, eine Neuorientierung zu finden. So gibt Jesus hier bei dieser Fragestellung auch eine Neuorientierung. Jesus weicht dem Gespräch nicht aus. Er bleibt klar in seiner Meinung. Er lässt sich nicht fangen. Sicherlich ist es schwierig, heute über dieses Thema zu sprechen, weil es ja eine große Beliebigkeit gibt. Als ich mit meiner guten Bekannten Christiane, die eine Lehrerin ist, darüber gesprochen habe, auch über 10 Gebote, sagte sie, weißt du, bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das Thema in der Schule in der 6. Klasse. Da sprechen wir über die 10 Gebote. Ich sage, ja gut, sagst du, nee, nicht gut. Hier hat sich echt viel verändert. Ich sage, was hat sich denn hier verändert? Ja, die Reaktion der Schüler, die sind total interessiert. Ich sagte, vor ungefähr 7, 8 bis 10 Jahren war es noch ganz klar, dieses Thema, du sollst nicht Ehe brechen, das war das Thema. Da haben wir die meiste Diskussion mit den 6-Klässlern drüber gehabt. Partnerschaft, lebenslänglich, schrecklich, wie soll denn das gehen? Das war das Thema. Heute gar nicht mehr. Ich sage, wie, heute gar nicht mehr? Heute ist das kein Thema mehr? Sagt sie, Vielleicht ist das noch ein Thema, vielleicht ist das die größte Selbstverständlichkeit, dass nicht mehr ein Mann mit einer Frau, sondern wechselnde Partnerschaften möglich sind. Heute ist was anderes ein Thema. Heute, wenn wir über die 10 Gebote sprechen, ist das erste Gebot das Thema: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und da fragen dann die Schüler, warum denn das? Jeder kann doch glauben, was er will. Und wenn ich zwischendurch mir mal da so einen Buddha hinstelle, ist das gut. Und wenn ich sein lasse, ist auch gut. Und wenn ich gar nichts glaube oder doch wieder an Gott glaube, ist das gut. So verändert es sich. Fragen sind also erlaubt. Und Jesus geht in seiner Antwort hier darauf, dass er die Menschen zu dem Ursprung, zu Gott hin orientiert. Jesus weicht also dem Gespräch nicht aus und bleibt klar in seiner Meinung. Jesus lässt sich nicht fangen. Das Thema Ehe und Beziehungen ist ein sehr grundlegendes Thema. Es geht um Treue in guten und bösen Zeiten, einander höher zu achten als sich selbst, dem Nächsten, dem Partner oder der Partnerin lieben wie sich selbst. Und Jesus weiß, dass es Streit gibt. Den gibt es nicht nur heute in Ehen, in Beziehungen, in Freundschaften. Den hat es auch damals gegeben. Und Jesus erklärt, dass es diese Möglichkeit der Trennung gibt. Und Jesus erklärt, dass es das gab wegen der Hartherzigkeit der Menschen. Dass es also eine Freiheit war, die Mose den Menschen zugebilligt hat, aber nicht, wie Gott es sich ursprünglich vorgestellt hat. Und ja, diejenigen, die in einer Ehe leben und die auch noch sagen, meine Ehe, meine Beziehung ist intakt und ist schön und ist fröhlich, das sind meistens diejenigen, die anderen sagen, du darfst dich nicht scheiden, du darfst die Ehe nicht brechen, du darfst hier keine Probleme haben und wenn du geschieden bist, darfst du nicht wieder heiraten. Es sieht oft anders aus, wenn man selber betroffen ist. Denjenigen, die hier einen ganz harten Kurs fahren und das sagen, möchte ich einfach in Erinnerung rufen, dass an einer anderen Stelle Jesus stand und eine Frau zu ihm gebracht wurde, die in vielen Evangelien als die Ehebrecherin genannt wurde. Sie wurde frisch beim Ehebruch ertappt. Ich frage ja immer, warum ertappt man eine Frau und nicht den Mann? Oder warum bringt man nur die Frau dahin und nicht auch den Mann? Denn dann müssten ja Frau und Mann dabei sein. Und Jesus, der nach dem Gesetz wie alle anderen verpflichtet gewesen wäre, sie zu steinigen und zu töten, hat gesagt: Wenn keiner da ist, der einen Stein wirft, dann tue ich das auch nicht. Aber geh hin und sündige ab sofort nicht mehr. Das heißt, ordne deine Beziehungen. Jesus orientiert sich also an der Schöpfung und die Aufgabe von uns ist es, die Schöpfung zu gestalten im Sinne des Schöpfers. Nun ist das ganz interessant. Als diese Sequenz zu Ende war, da kommen die Jünger nochmal. Die Jünger, die haben das alles gehört, die haben sich gar nicht beteiligt. Wir wissen auch nicht, wie Jesus seine Predigt dort zu Ende geführt hat. Jetzt kommen die Jünger in der Stille und fragen zu Hause. Deswegen in der Stille Jesus noch einmal nach. Und Jesus erklärte ihnen genau dasselbe. Es gibt also Situationen, wo es gut ist, zu fragen. Und ich bin letztendlich froh, dass keiner hier in der Predigt dazwischen ruft und mich irgendetwas fragt, was ihr natürlich auch machen könntet. Es gibt Situationen, wo man sich das aufhebt für hinterher. So auch die Jünger. So auch du. Ob es jetzt diese Predigt ist oder eine andere. Irgendein Impuls, eine Inspiration. Es gibt die Zeiten, wo man direkt nachfragen kann und muss. Und es gibt Zeiten, wo man es mitnimmt. Dann frag hinterher nach. Jesus tadelt die Jünger hier nicht. Ihr habt ja vorhin schon den ganzen Textabschnitt gehört, später werden sie getadelt, hier nicht, dass sie noch einmal nachfragen. Jesus sagt nicht, du bist aber schwer von KP, das ist doch klar von den 10 Geboten, das ist klar vom Gesetz, das ist klar, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern er nimmt sie an und er hört. Frage du auch alle Fragen zur passenden Zeit. Aber rechne damit, dass Jesus das, was auf seinem Herzen ist, neu unterstreicht und dass es bei Nachfragen keine Änderungen gibt. als Vater von 5 Kindern, Christoph, kennst du das mit Sicherheit, dass man öfters auch mal nachgefragt wird, weil je häufiger ich nachfrage, dasselbe, was auch immer es sein mag, was Kinderherzen bewegt, vielleicht lassen sich die Eltern erweichen und von ihrer ursprünglichen Meinung weichen sie dann doch ab. Nein, Jesus nicht. Und für Jesus ist die Frage auch nicht weiter schlimm. Er antwortet. Und Jesus, wie schon gesagt, verdammt auch nicht die Trennung. Jesus sagt, dass Trennung möglich ist, aber dass die Hartherzigkeit der Grund ist. Und Jesus wünscht vom Herzen Liebe, ein weites, weiches und offenes Herz. Ob er das hier den Jüngern noch näher ausgeführt hat, wissen wir nicht, aber sie kommen gleich in die Praxis, in der nächsten Stufe, im nächsten Schritt. Denn der nächste Teil dieses Ereignisses, den ich ja schon vorgelesen habe, ist ja das, wo man am liebsten in diesem Abschnitt drüber predigt. Na, es ist so schön und so kuschelig und so weiter, und zwischendurch, die Jünger kriegen noch so ein bisschen was von Jesus um die Ohren geworfen. Ne? Also, man brachte Kinder zu ihm. Man brachte Kinder zu dem, der gepredigt hatte, der im Haus mit den Jüngern gesprochen hatte, und jetzt bringt man einen ganzen Schwung Kinder, damit er sie anrührte. Und die Jünger wiesen sie ab. Sie wiesen nicht nur ab und sagten, ey, war ein stressiger Tag, der Jesus braucht jetzt mal Ruhe. Sie wiesen sie schroff ab. Und trotzdem kriegt Jesus das irgendwie mit. Und hier in dieser Übersetzung, die ich mitgebracht habe, steht, Jesus war entrüstet. Es gibt andere Übersetzungen, da steht sogar drin, Jesus war zornig auf die Jünger, weil sie die Kinder abgewiesen haben. Das muss man sich vornehmen. Und Jesus sagte zu ihnen dann eben, lasst die Kinder zu mir kommen. Die ernsthaften Themen klingen noch bei den Jüngern nach. Diese schwierige Fragestellung um Ehe, Beziehung, um Trennung, diese schwierige Fragestellung, wo man sagte, es ist ja von den Pharisäern eine Falle gewesen, weil sie doch die Antwort schon kannten. Und nun kommt Jesus und ist das erste Mal wirklich entrüstet. Aber nicht über die Pharisäer, die die Frage und die Falle gestellt hatten, sondern über die Jünger, die Kinder nicht zu ihm gehen lassen. Die Jünger sind schroff und Jesus ist entrüstet. Jesus sieht die Kinder und spricht und handelt segnend an ihnen. Jesus handelt nicht segnend an denen, die sie brachten, sondern an den Kindern. Und das ist auch das, was ich dir mitgeben möchte aus dieser Predigt und mit dieser Predigt. Denn Fragen frage Jesus, aber stell ihm keine Fallen und auch dem anderen Menschen nicht. Frage das, was dich wirklich offen bewegt. Und wenn dich das nicht bewegt und wenn du nicht weißt, was dich sonst bewegen kann, eins kannst du machen, wie diese namenlose Menschen andere zu Jesus bringen, die ihn wirklich brauchen. Hier sind es andere, die Kinder zu Jesus bringen. Wie wäre es denn gewesen, wenn die Pharisäer diejenigen, die in Trennungssituationen, in Stresssituationen ihrer Beziehung lebten, zu Jesus gebracht hätten und gesagt haben, Jesus, was wäre jetzt? Muss diese Beziehung auseinandergehen oder kannst du sie heilen? Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich erhoben und haben nur darüber gesprochen. Und Jesus gibt hier mit den Kindern ein Beispiel, wie es gut gehen kann. Bring du auch andere zu Jesus und sieh, wie er ihnen Gutes tut. Auch da, wo verschiedene Themen dir Fragen sind. Lass es nicht abstrakte Themen sein, wie dieses Thema von Ehe und Ehescheidung, wenn es dich nicht betrifft oder du nichts in deinem Umfeld hast. Man kann über alles sprechen, man kann über alles diskutieren, sondern da, wo es dich bewegt, da, wo es dich betrifft, bring es wie diese Menschen zu Jesus. Und Jesus segnet und Jesus wird diejenigen segnen, die du ihm bringst. Ein guter Bekannter hat einmal einen Spruch, als ich in einem Jugendmissionsbewegung war, gebracht und sagte, lass uns beten, dass Gott die anderen Menschen, die anderen Kirchen mehr segnet als unsere und unsere Bewegung. Und wir schauten ihn alle sehr empört und entrüstet an und hat gesagt, ja, wenn er die anderen mehr segnet, haben wir weniger Arbeit. Ist doch auch gut. Da konnten wir drüber lachen. Aber im Grunde genommen denken wir doch so, wir sind diejenigen, die alles reißen müssen, die alles tun müssen und Gott soll das, was wir tun, segnen. Nein, Gott soll andere segnen. Und darum ist es ein Stück die Aufgabe, nicht andere zu verdammen und zu richten, sondern andere zu Jesus zu bringen, damit er sie segnet, so wie er die Kinder gesegnet hat. Jesus erwartet mehr von seinen Jüngern als von anderen. Jesus war nicht über ihre Nachfrage zur Ehescheidung entrüstet, aber hier, als er die Kinder hindern wollte, zu ihm gebracht und gesegnet zu werden. Wer also zu Jesus kommt, um Fragen zu stellen, ist Jesus willkommen. Auch derjenige, der zu ihm kommt, um Fangfragen zu stellen. Wer zu Jesus kommt und so etwas stellt, bekommt eine Antwort. Wer zu Jesus kommt wie die Jünger und noch einmal nachfragt, weil ihm irgendetwas unklar ist, bekommt auch eine Antwort. Wer zu Jesus kommt, um gesegnet zu werden oder andere zu Jesus bringt, damit die gesegnet werden, wird Segen empfangen. Wird umarmt und mit der Handauflegung gesegnet. Und damit frage ich dich, wie kommst du zu Jesus? Was wünschst du von Jesus? Sind es Fragen, sind es Sachfragen, damit das Wissen noch größer, noch brillanter wird? Oder sind es Fragen aus einer persönlichen Betroffenheit, aus einer persönlichen Not oder aus einer Not aus dem Freundeskreis? Oder kommst du und bringst andere mit zu Jesus, damit sie gesegnet werden? Die Anwendung von diesem Predigttext, du merkst es schon, es ist eben nicht, dass wir irgendwelche moralischen Hardliner-Linien aufstellen oder uns nur um moralische Inhalte bewegen. Das ist alles basic, das ist alles klar, das ist alles gesetzt und doch gibt es seelsorgerlich eine Betreuung da, wo Beziehungen nicht da sind. Die Anwendung von diesem Text und der Textdichte, lass auf dich wirken. Und wenn du zu Hause deine Bibel liest, ich ermutige immer wieder, lest auch ein bisschen den Abschnitt davor und danach, nicht nur einzelne Verse, weil sie etwas zu sagen haben und in den Textzusammenhang stellen. Wie kommst du also zu Jesus? Das ist das, was ich dich frage und was du bitte aus dieser Predigt mitnimmst, um es dir zu beantworten. Zunächst ist es nämlich gut, überhaupt zu Jesus zu kommen. Das war auch bei den Pharisäern gut. Jesus hat keinen ignoriert. Egal, welcher dieser drei Gruppen von Menschen, die uns hier vorgestellt werden, du angehörst. Jesus ignoriert dich nicht. Jesus stellt sich den Diskutierfreudigen, die schauen wollen, ob Jesus auf Augenhöhe mit ihnen intellektuell mitdenken kann. Jesus stellt sich den Nachdenklichen hier, den Jüngern, die noch einmal darüber reden wollen, weil sie sagen, Moment, das lässt mich nicht los, das muss ich noch mal besprechen. Und Jesus stellt sich den Unmündigen, den Kindern, auf deren Augenhöhe er sich begibt, um sie zu segnen. Diesen allen Beteiligten widmet Jesus sich. Alle sind Jesus willkommen. Alle empfangen bei Jesus. Die Fallensteller finden Aufmerksamkeit und eine Weisung. Die fragenden Jünger eine Erläuterung. Und wie überflüssig vorbeigebrachte Kinder empfangen Berührung und Segen. Er wird sich also auch dir widmen, ob du in einem dieser drei Gruppen passt oder auch nicht. Drei Gruppen kommen in dem Text zu Jesus. In welcher findest du dich wieder? Was erwartet Jesus wohl von den einzelnen Menschen in diesen Gruppen? Was setzt er voraus? Wie erlebt er sie? Und wie reagiert er darauf? Das sind Fragen bei diesem Text, die mitschwingen und wo wir ein Stück weit auch in das Herz Jesu hereinschauen. Jesus bleibt sich und der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes, treu Und Jesus geht doch liebevoll und barmherzig auf die Menschen ein. Darum der Aufruf an dich, komm zu Jesus. Stell ihm Fragen, aber lass Fangfragen sein. Jesus braucht man keine Falle stellen. Er ist der Sohn Gottes, er weiß alles, er sieht alles, er schaut tief bis in das Herz und weiß, was dich wirklich berührt. Und wenn dir etwas unklar ist von dem, was Jesus sagt, frag ruhig nach. Frag ihn nach, frag andere hier in der Gemeinde nach, die dir weiterhelfen können, die auch selber Erkenntnis haben, wobei alles, was wir wissen, was wir verstehen, immer nur ein Stück ist. Und darum brauchen wir einander und die Ergänzung. Komm zu Jesus und bring auch andere zu ihm, damit er sie segnet. Oder komm auch zu Jesus und lass dich mit anderen zu Jesus bringen, damit du gesegnet werden kannst. Und in dieser Segnung ist die Liebe, die Umarmung, die Herzlichkeit Jesu nah. Ob du die Fragen nun hast oder auch Jesus oder anderen schon einmal Fallen gestellt hast oder ob du gar nichts hast, komm zu Jesus, da bist du eingeladen. Und die Kinder, die gar nicht wussten, warum sie nun zu Jesus gebracht wurden, die noch nicht mal ein Wort gesprochen haben, sie werden gesegnet. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, brauchst du nichts bringen. Wenn deine Nachbarn, deine Freunde zu Jesus kommen, brauchen sie nichts bringen. Und wenn sie nicht kommen, kannst du sie zu Jesus mit hinführen. Das fängt im Gebet an. Und manchmal, so wie Dennis das erzählt hatte, auch mit so einer Veranstaltung, wo man Leute mit einladen kann. Ein großer Segen, eine große Möglichkeit. Und natürlich, wo jemand gesegnet ist, so wie die Kinder, sie gehen auseinander, aber sie tragen das in ihrem Leben mit. Dazu bist du eingeladen in diesem Gottesdienst. Dazu wirst du auch im Anschluss an den Gottesdienst eingeladen sein, weil es dann ja auch wieder Möglichkeiten geben wird, füreinander zu beten, einander zu segnen, einander in die Nähe Gottes zu treten. Du bist aber eingeladen, das auch in deine Woche mit hereinzunehmen. Komm zu Jesus, komm wie ein Kind. Sei offen mit deinen Fragen, sei offen für Gottes Antworten und lass dich segnen, lieben und berühren. Amen.